Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Und bei uns geht es heute um Blockaden. Silke Hane ist am Mikrofon. Schönen guten Tag. Der Suezkanal war zum Beispiel blockiert, Sie wissen das, durch ein Containerschiff. Die langfristigen Folgen gleich unser erstes Thema. Außerdem Interessenverbände blockieren eine Verpflichtung, Beschäftigte in Betrieben regelmäßig zu testen. Und was blockiert eigentlich den Umstieg im Güterverkehr von der Straße auf die Schiene? Das bei uns bis 17:30. Knapp eine Woche also hat das Containerschiff Ever Given den Suezkanal blockiert, das Nadelöhr im Handel zwischen Asien und Europa. Jetzt kommt wortwörtlich Bewegung in die Sache, was für die Wirtschaft äußerst wichtig wäre. Mischa Erhardt mit dem Stand.
Und sie bewegt sich doch. Nachdem sich die globale Handelsschifffahrt in den letzten Tagen um die Ever Given gedreht hat, hat sich nun auch die havarierte selbst bewegt. Doch auch wenn sie nun wieder flott zu sein scheint und der Suezkanal wieder befahrbar ist, die Auswirkungen werden die Branche und den internationalen Handel noch eine Weile beschäftigen.
Also ich gehe davon aus, dass wir die Nachwirkungen noch einige Wochen spüren werden. Das hat verschiedene Gründe. Einerseits ist der Stau extrem lang. Schon jetzt auf beiden Seiten des Suezkanals. Es dauert mindestens eine Woche, bis die Schiffe dann wieder Hamburg erreichen oder andere Häfen in Nordeuropa. Und bestehende Engpässe sind eben durch die Krise im Suezkanal gerade noch verschärft worden,
sagt der Handelsexperte des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Vincent Stamer. Derzeit stecken hunderte Schiffe zu beiden Seiten der Unfallstelle im Kanal fest. Wenn der Pfropfen sich löst, werden die ziemlich gleichzeitig Zielhäfen wie Hamburg überrollen. Die Häfen wiederum standen schon vor der Blockade mächtig unter Druck. Denn durch die Pandemie hatte die Logistikbranche Kapazitäten abgebaut. Nun ist die Nachfrage weltweit aber rasch wieder angestiegen und so fehlt es bei den Logistikern quasi an allen Ecken und Enden. Deswegen sind beispielsweise die Preise für Container stark gestiegen in den vergangenen Monaten.
Das Ganze führt nicht zu leeren Regalen, aber zu Preissteigerungen. Und das ist auch schon unangenehm, denn im Moment gibt es ja ohnehin schon Inflationssorgen an den Kapitalmärkten.
Prognostiziert der Volkswirt Andreas Scheuerle von der DK Bank. Nach Schätzungen der Allianz bedeutet die einwöchige Blockade des Suezkanals im Welthandel zwischen 6 bis 10 Milliarden Dollar Kosten. Denn die Wasserstraße ist eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt. Rund 30% aller Container weltweit passieren den Kanal. Waren auf dem Schiffsweg zwischen Europa und Asien fahren fast alle durch das Nadelöhr. Deswegen sind Lieferketten gefährdet und das kann zu Produktionsstopps in den Unternehmen führen, die Just-in-Time produzieren, also wenige der nötigen Vorprodukte auf Lager haben. Zwar werden einige dieser Unternehmen ihre Strategie nach dieser Erfahrung überdenken. Eine Alternative für den Transport großer Waren und Warenmengen auf dem Meerweg aber sieht Vincent Stamer kaum.
Also es kann natürlich sein, dass einerseits dadurch bestimmte Probleme dann hervortreten, aber die globalisierte Welt hat eben auch große Vorteile dadurch, diese Skaleneffekte auch in der Schifffahrt auszunutzen. Dadurch, dass die Schiffe größer werden, verbrauchen sie weniger Treibstoff pro Kilogramm Cargo. Und das macht es günstiger, aber auch umweltfreundlicher, diese Güter um die Welt zu schippern.
Am Suezkanal jedenfalls wird sich der Stau nun allmählich in den kommenden Tagen auflösen. Bis die gesamte Warteschlange abgelaufen ist, werde es aber mindestens 6 Tage dauern, schätzt die dänische Reederei Maersk. Der Kanalbehörde zufolge warteten zuletzt rund 370 Schiffe auf beiden Seiten des Kanals auf Durchfahrt. Mehrere Reedereien hatten bereits begonnen, ihre Schiffe über das Kap der Guten Hoffnung in Afrika zu schicken. Diesen Umweg, der pro Schiff mit etwa 200 bis 300.000 Euro zusätzlichen Treibstoffkosten verbunden ist, dürften sie sich bald wieder sparen können.
Mischa Erhardt über die sich langsam lösende Blockade des Suezkanals. Dort im Schiffestau hänge vielleicht auch der ein oder andere Corona-Test fest, mutmaßte heute der Präsident der Bundesvereinigung der Arbeitgeber Rainer Dulger. Der Nachschub an Tests jedenfalls verzögert sich seinen Angaben zufolge. Ob Dulgers etwas durchsichtige Argumentation der Wirtschaft noch hilft, eine flächendeckende Pflicht für Testangebote für Beschäftigte abzuwenden, ist fraglich. Bundeskanzlerin Angela Merkel war in ihrem Interview in der ARD gestern Abend in kaum einem Punkt so klar. Die Unternehmen leisten bisher nicht ihr Übriges. Eine gesetzliche Regelung könnte kommen. Johannes Kuhn über die Debatte.
Anfang April wollen die Wirtschaftsverbände Bilanz ziehen. Wie flächendeckend bieten Unternehmen ihren Mitarbeitenden Corona-Tests an? Die Kanzlerin hatte am Sonntag durchblicken lassen, Sie hat nicht den Eindruck, dass die Selbstverpflichtung ausreicht.
Wir haben gesagt, bis Anfang April muss das klar sein. Diese Woche Donnerstag ist der 1. April. Wenn wir den Eindruck bekommen, und heute habe ich gerade wieder Presseäußerungen gesehen, wo ich diesen Eindruck bekomme, dass das doch nicht flächendeckend umgesetzt wird, dann müssen wir gesetzlich durch die Arbeitsschutzverordnung etwas tun.
So Angela Merkel bei Anne Will. Die Spitzenverbände der Wirtschaft hingegen sprechen von großer Resonanz. Unternehmen von mehr als der Hälfte der bundesweit Beschäftigten seien dem Aufruf zu Testangeboten bereits gefolgt, hieß es vergangene Woche. Die Bundesregierung will die Umsetzung auch unabhängig überprüfen. Und sie hat die Hürde höher gelegt. Mindestens 90% der Beschäftigten und 2/3 bis 3/4 aller Firmen sollen dabei sein. Sonst ist es mit der Freiwilligkeit vorbei. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte erinnerte am Morgen im Deutschlandfunk daran. Wenn es nach der SPD ginge, hätte man bereits in der letzten Bund-Länder-Schalte verbindliche Vorgaben auf den Weg gebracht.
Das bedeutet ja nur, es müssen Tests den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angeboten werden. Das heißt ja nicht, dass die diese Tests dann auch durchführen müssen. Das ist also noch eine relativ milde Maßnahme. Da hat sich insbesondere die Kanzlerin und der Wirtschaftsminister nicht dazu durchringen können. Das war ja der Antritt der SPD in dieser Frage.
Die Wirtschaft sieht sich nun in die Rolle des Sündenbocks gedrängt, mit dem die Politik von eigenen Fehlern ablenken möchte. So sagt Ferdinand Munk, der beim Mittelstandsverband BVMW die Kommission Arbeit und Soziales leitet, unserem Hauptstadtstudio.
So nach dem Motto, das sind die bösen Unternehmer, das kann es nicht sein, sondern wir brauchen klare Absprachen zwischen Verantwortlichen in der Politik und Verantwortlichen in der Wirtschaft.
Zwei Länder haben Firmen bislang zu Testangeboten verpflichtet. Sachsen hat in seiner Corona-Verordnung festgelegt, dass Firmen ihren Mitarbeitern mindestens einen Schnelltest pro Woche anbieten müssen. Bei Kundenkontakt ist der Test sogar verpflichtend. Berlin entschied am Wochenende ebenfalls, dass Unternehmen künftig 2 Schnelltests pro Woche anbieten müssen. Ansonsten fehlt allerdings ein arbeitsrechtlicher Rahmen. Will eine Firma vor dem Betreten des Geländes von ihren Mitarbeitern zum Beispiel einen negativen Testnachweis verlangen, wäre dies im Sinne des Infektionsschutzes vielleicht hilfreich. Aber die rechtliche Grundlage des Arbeitgebers wäre äußerst wackelig, so die Münchner Arbeitsrechtlerin Michaela Filisiak.
Da sind wir dann bei Themen wie Fürsorgepflicht, Direktionsrecht, alles also so wachsweiche Begriffe, die eben in einer Interessenabwägung enden. Und immer dann natürlich, wenn ich eine Interessenabwägung mache, habe ich natürlich das Risiko, dass das einer etwaigen gerichtlichen Überprüfung nicht standhält, was da eben auch noch keine fixen Parameter gibt.
Entsprechend dürfte es auch bei steigenden Infektionszahlen bei Testangeboten bleiben. Die können Mitarbeiter dann wahrnehmen oder auch nicht. Der Bund könnte die Unternehmen in der Corona-Arbeitsschutzverordnung zur Schnelltestbereitstellung verpflichten. Die Verordnung läuft Ende April ohnehin aus und muss verlängert werden. Allerdings gäbe es zuvor einige Dinge zu klären. Zum Beispiel, wie Firmen mit positiven Testergebnissen umgehen müssen. Oder ob Betriebe schließen müssen, wenn sie nicht genügend Tests anbieten können. Und hinter allem steht auch die Frage, ob der Bund einen Teil der Schnelltestkosten übernimmt. Mittelstandsvertreter Munk, selbst Unternehmenschef, hat folgenden Kompromissvorschlag.
Ich kann mir schon vorstellen, dass größere Mittelstandsbetriebe Tests für kleine Betriebe mitmachen können, auch vor Ort, dass von der Regierung die Tests kostenlos zur Verfügung gestellt werden und das Personal und die Räumlichkeiten eben über die Unternehmen dann abgerechnet werden.
Ein Kompromissvorschlag aus der Wirtschaft. Der Bericht war das von Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio. Wir bleiben noch bei der Corona-Pandemie. Die wirtschaftlichen Folgen haben die Gewinne der DAX-Konzerne im vergangenen Jahr im Schnitt um 45% fallen lassen, also fast um die Hälfte. Was das für die Bezahlung des Managements heißt, zeigt eine Studie heute. Sebastian Schreiber mit den Einzelheiten.
Die Studie der Beratungsgesellschaft HKP zeigt, es gibt große Unterschiede zwischen den einzelnen DAX-Konzernen. Einbußen gab es sowohl bei der sogenannten variablen Vergütung, die an den Unternehmenserfolg gekoppelt ist, als auch bei den jährlichen Bonuszahlungen. Die Auswirkungen der Krise sind der Analyse von HKP zufolge deutlich. Während die durchschnittliche Vergütung der DAX-Manager 2019 noch bei 7,4 Millionen Euro gelegen hatte, sank sie 2020 auf 5,3 Millionen Euro, ein Minus von 28%. Am besten verdient hat den Angaben zufolge im vergangenen Jahr der Chef der Deutschen Post, Frank Appel, mit etwa 10 Millionen Euro. Die Post gehört zu den Gewinnern der Krise. 2020 erzielte der Konzern dank des Paketbooms das beste Ergebnis der Firmengeschichte. Schlusslicht in der Vergütungsliste ist Stefan de Locker vom Hamburger Konsum- und Kosmetikkonzern Beiersdorf. Er kommt auf eine Gesamtvergütung von gut 2 Millionen Euro. Das Geschäft bei Beiersdorf stockte zuletzt. Der Konzern ist erst vor einer Woche aus dem DAX abgestiegen in den MDAX der mittelgroßen Börsenwerte. Für die Studie hat HKP Vergütungsdaten fast aller im DAX gelisteten Konzerne berücksichtigt. Dazu zählen das Grundgehalt, variable Anteile wie Boni und Aktien, aber auch Betriebsrenten und Zusagen für die Altersversorgung.
Sebastian Schreiber über die Vergütung in den DAX-Vorstandsetagen im wirtschaftlichen Krisenjahr. Corona hat wenig daran geändert, dass sich auf den Autobahnen meist ein Laster an den nächsten reiht und die Rastplätze voller Lkw stehen. Nach wie vor werden die meisten Waren über die Straße transportiert. Dabei verspricht Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, schon seit Jahren mehr Güter auf die Schiene zu kriegen. So auch heute wieder bei der Vorstellung eines Bündnisses für den sogenannten kombinierten Verkehr, Laster und Schiene. Dieter Nürnberger also über die Frage der Substanz dieses Versprechens.
Glaubt man der Politik, dann ist heute mal wieder ein bedeutsamer Tag für den Schienengüterverkehr. Zwar gibt es die Deutsche Gesellschaft für kombinierten Güterverkehr, kurz Kombiverkehr KG, bereits seit 1969. Sie soll eine bessere Verzahnung der Güterverkehre auf der Straße, der Schiene und auch auf dem Wasser organisieren. Doch soll es nun endlich so richtig losgehen. Spediteure und die Bahn ziehen an einem Strang, sagte heute Sigrid Nikuta, Vorstand der Güterverkehrssparte DB Cargo beim bundeseigenen Bahnkonzern. Wobei die Kombiverkehr KG ohnehin eine Erfolgsgeschichte sei.
Eine Erfolgsgeschichte, die im nächsten Jahrzehnt allerdings gemäß der Prognosen sich mindestens verdoppeln soll und wird. Und genau das tun wir. Startschuss ist der heutige Tag.
Allerdings ist der Marktanteil des Schienengüterverkehrs in Deutschland derzeit eher rückläufig. 19% betrug er vor 2 Jahren. 2020 waren es nur noch 17,5%. Das geht aus einer Anfrage der Grünen im Bundestag hervor. Und auch der Marktanteil der Deutschen Bahn AG beim Güterverkehr sinkt seit Jahren, wird allerdings durch private Güterverkehrsbahnen entsprechend ausgeglichen. Die Pläne der Bundesregierung bleiben dennoch anspruchsvoll. Minister Andreas Scheuer, CSU, zitierte heute Prognosen, wonach der kombinierte Verkehr, hier wird für die großen Entfernungen die Schiene genutzt und nur für die sogenannte letzte Meile, etwa der Lkw, bis 2030 um 80% ansteigen werde. Voraussetzung sei allerdings, dass die Umstellung der oft internationalen Warenströme auf den Schienenverkehr auch einheitliche Systeme bei den Containern und Verladestationen bereithalte.
Es bringt jetzt ja nichts, wenn wir in Deutschland wunderbares System haben, womöglich auch noch gefördert. Aber dann kommen 3 LKWs aus Osteuropa, stehen und halten den Betrieb auf. Also ja, da wird die Diskussion nicht beendet sein. Da werden wir jetzt nach gefühlt 20 Jahren nochmal über die Systeme reden.
Weswegen heute auch ein 9-Punkte-Plan vorgestellt wurde. Terminal-Standorte sollen künftig ausgebaut werden und ein Taktfahrplan wichtige deutsche und internationale Wirtschaftszentren verbinden. Hermann Lanfer ist Verwaltungsratschef der Kombiverkehr KG.
Wo sie eben halt dann wirklich große Industriecluster miteinander verbinden, wo sie regelmäßige Abfahrten haben, teils auch mehrmals am Tag. Die gibt es heute schon, Köln, Verona und solche Linien, die sind bewährt. Gerade in der Logistik, sie müssen planbare Verkehre haben.
Der Bundesverkehrsminister verweist auf die steigenden Investitionsmilliarden, ebenso auf eine digitalisierte Abfertigung. Und die Vorstandschefin von DB Cargo auf eine veränderte Nachfrage, auch nach einem umweltfreundlicheren Güterverkehr. Immerhin 230 Speditionsunternehmen und auch die Deutsche Bahn als Marktführer wollen künftig in der Deutschen Gesellschaft für kombinierten Güterverkehr zusammenarbeiten. Allerdings sind im 9-Punkte-Plan keine Kosten der einzelnen Vorhaben und vor allem auch keine konkreten Zeitpläne für die Umsetzung aufgeführt.
Neue Versprechen in der Verkehrspolitik von Dieter Nürnberger zusammengefasst. Er galt als reichster Mann Tschechiens. Jetzt ist Peter Kellner bei einem Helikopterabsturz in Alaska ums Leben gekommen. In Deutschland wurde er mit seinem Investment in das Lausitzer Braunkohlerevier bekannt. Sein Wirtschaftsimperium reicht aber viel weiter darüber hinaus. Unser Korrespondent Peter Lange über den Oligarchen Peter Kellner.
Peter Kellner soll laut tschechischen Medien zum Helikopterskiing in Alaska gewesen sein. Er gehört zu den 5 Menschen, die beim Absturz des Hubschraubers ihr Leben verloren. Die Unglücksstelle liegt in den Bergen, etwa 80 Kilometer von Anchorage entfernt. In Tschechien hatte Kellner nach der Samtenen Revolution einen Handel mit Kopiergeräten begonnen. Im Zuge der Privatisierung in den frühen 1990er Jahren gelang es ihm, ein Firmenimperium aufzubauen, das vor allem in der Finanz- und Versicherungsbranche aber auch im Telekommunikationssektor aktiv ist. Zu seiner Investmentgruppe PPF gehören jedoch auch Medien und eine Beteiligung an dem ostdeutschen Braunkohleunternehmen LEAG. Das Privatvermögen des 56-Jährigen wird auf mehr als 14 Milliarden Euro geschätzt. Die Öffentlichkeit hat Peter Kellner immer gemieden. Sein politischer Einfluss hinter den Kulissen dürfte jedoch enorm gewesen sein. Wenn sich Präsident Miloš Zeman auf seinen China-Reisen für die Interessen tschechischer Unternehmer stark gemacht hat, dann waren damit auch immer die Interessen von Kellner gemeint, der über seine Firma Home Credit International auch in China und Russland aktiv war.
Peter Lange über den Tod des Oligarchen Peter Kellner aus Tschechien. Farbecht grün oder nur Greenwashing? Dieser Frage gehen wir in diesen Tagen hier in Wirtschaft und Gesellschaft mit mehreren Beiträgen nach. Wie nachhaltig eine Firma, eine Kommune oder ein Fonds agieren, das lässt sich nur anhand von Daten beurteilen. Und die sammelt zum Beispiel die internationale Organisation Carbon Disclosure Project. Brigitte Scholtes stellt sie vor und geht der Frage nach, wie valide die Daten des Projekts sind und was es bringt, wenn nur die mitmachen, die nichts zu verbergen haben.
Gut 20 Jahre alt ist das Carbon Disclosure Project inzwischen. Das Ziel der unabhängigen, nicht kommerziellen Organisation: Unternehmen und Kommunen sollen ihre Daten zum CO2-Ausstoß der Öffentlichkeit zugänglich machen, als auch Daten über die Auswirkungen der Unternehmen auf Wasser und Wald, der für die Biodiversität eine wichtige Rolle spielt.
Ultimately, what gets measured gets managed.
Was gemessen wird, wird letztlich auch gemanagt. So beschrieb Mitgründer Paul Simpson zum 20-jährigen Bestehen die Idee hinter CDP, wie die Londoner Organisation inzwischen nur noch genannt wird. Heute unterstützen sie knapp 600 Investoren und mehr als 10.000 Unternehmen, Kommunen und Staaten. Die Arbeit der Organisation sei immer wichtiger geworden, sagt Henrik Ponsen von der genossenschaftlichen Fondsgesellschaft Union Investment. Er leitet dort den Bereich ESG, also Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung.
Zu den Zeiten, als CO2 noch kostenlos in die Atmosphäre emittiert werden konnte, waren natürlich auch die Auswirkungen dieser Emissionen auf den Kapitalmarkt gering bis nicht da. Jetzt aber, wo die Kosten einer Tonne CO2 bei 25 Euro liegen und wir zukünftige Preispunkte jenseits der 200 Euro pro Tonne erwarten dürfen, ist es natürlich ganz wesentlich, wie man hier als Unternehmen aufgestellt ist. Wenn man hier nachweisen kann, besser als Wettbewerber aufgestellt zu sein, dann gibt das Vorteile auf der Kostenseite und geringere Kosten heißen bei gleichen oder sogar höheren Umsätzen höhere Gewinne.
Das honoriere der Kapitalmarkt natürlich. Es sei sehr wichtig, dass diese Daten systematisch erfasst würden, meint Ingo Speich, Leiter des Bereichs Nachhaltigkeit und gute Unternehmensführung beim Sparkassenfondshaus Deka Investment. Doch die Datenerfassung allein genüge den Investoren nicht.
Es muss immer noch eine Interpretation dieser Daten erfolgen. Man kann jedoch sagen, dass die meisten Daten, die erhoben werden, auch eine Signifikanz und damit Werthaltigkeit haben.
Die Investoren verlassen sich inzwischen aber nicht nur auf CDP, sagt Berenike Wiener. Sie ist bei der Evangelischen Bank verantwortlich für die Nachhaltigkeitsstrategie.
Die Frage, wie das implementiert wird in den Investmentprozess oder in Entscheidungsprozesse, das, glaube ich, muss jedes Haus für sich selber stellen.
So beschäftigt etwa Union Investment inzwischen ein Team von 16 Nachhaltigkeitsanalysten. Die genossenschaftliche Fondsgesellschaft führt zudem direkte Gespräche mit den Unternehmen, auch unter diesem Aspekt. Und da könne man einiges bewegen. Henrik Ponsen verweist etwa auf ein irisches Flugunternehmen, das lange seine CO2-Emissionen nicht veröffentlicht habe.
Nach vielen, vielen Diskussionen, die wir hier geführt haben und vielen Briefen, die geschrieben wurden, stand dann letztes Jahr doch zum ersten Mal dann die Bereitschaft, sich an diesem Projekt zu beteiligen. Und das begrüßen wir natürlich sehr.
Die Nennung der Klimadaten allein genüge den Investoren inzwischen nicht mehr, sagt Ingo Speich von Deka Investment. Das Management müsse auch seine mittelfristige Strategie deutlich machen und nicht nur langfristige Ziele benennen.
Leider sind eben die Vertragslaufzeiten des Managements kürzer als diese Ziele, sodass es sich manche Unternehmen recht einfach machen und die Ziele möglichst weit in die Zukunft schieben und die Manager dann eh nicht mehr da sind. Wir fordern von den Unternehmen auch klare Meilensteine, auch im kurzfristigen und mittelfristigen Bereich. Wo steht denn das Unternehmen in 2, in 5, in 10 Jahren, um auch nachzuverfolgen, damit dieses Ziel erreichbar erscheint?
Im Rückblick aber, so meint Berenike Wiener von der Evangelischen Bank, sei das Carbon Disclosure Project einer der Pioniere bei der Erfassung von Nachhaltigkeitsrisiken gewesen.
Die Welle kommt jetzt ja ins Rollen. Deshalb lieber pragmatisch gucken, dass man jetzt mit dieser Welle eben auch schaut, dass man die Prozesse in den jeweiligen Häusern angeht.
Berenike Wiener von der Evangelischen Bank im Bericht von Brigitte Scholtes über das Carbon Disclosure Project und seine Rolle im Kampf gegen den Klimawandel. Wer sich Geld für Aktienkäufe leiht, hat ein Problem, wenn die Kurse der gekauften Aktien fallen. Die Schulden übersteigen dann den Wert des Investments. Und je mehr Geld im Spiel ist, desto größer das Problem. Das zeigt sich jetzt bei einem US-Investmentfonds, der Schulden offenbar nicht mehr bedienen kann. Erste Banken droht eine Schieflage. Peter Mücke aus New York.
Zunächst hatte Credit Suisse Alarm geschlagen. Die Schweizer Großbank warnt vor möglichen sehr bedeutenden und wesentlichen finanziellen Einbußen wegen Zahlungsausfällen bei einem US-Hedgefonds. Zur Höhe wollte sich das Kreditinstitut nicht äußern. Laut Medienberichten droht aber ein Verlust von bis zu 4 Milliarden Dollar. Auch die japanische Nomura Bank teilte mit, ein Vorfall mit einem US-Kunden könne sie 2 Milliarden Dollar kosten. Laut Credit Suisse hat der US-Hedgefonds in der vergangenen Woche Margenausgleiche an die Schweizer und andere Banken nicht geleistet. Diese Margin Calls stellen Bankeninvestoren, die sich Geld für Aktienkäufe geliehen haben, wenn der Wert der Papiere sinkt. Nachdem der Fonds die Forderungen nicht erfüllt habe, seien Credit Suisse und eine Anzahl anderer Banken dabei, diese Positionen jetzt zu schließen. Auch die Deutsche Bank soll laut Medienberichten betroffen sein, allerdings in geringerem Umfang als die Mitbewerber. Weder Credit Suisse noch Nomura nennen Namen, aber offenbar geht es bei den Zahlungsausfällen um Archegos Capital mit Sitz in New York. Demnach soll der Hedgefonds im großen Stil auf Aktien von Viacom, CBS und mehreren chinesischen Technologiekonzernen gewettet und von Kursverlusten hart getroffen worden sein.
Ja, nein, Peter Mücke über Unruhe bei Banken durch die Schieflage eines US-Investmentfonds. Jetzt zu Jan Plate, unserem Börsenreporter. Die Frage an ihn, was ist davon an den Finanzmärkten zu merken heute?
Da ist schon eine gewisse Unruhe zu merken. Es geht zwar wohl nur um niedrige einstellige Milliardenbeträge, aber es geht dennoch um Milliardenbeträge. International verlieren heute Aktien der schon erwähnten japanischen Investmentbank Nomura oder auch von der Credit Suisse zweistellig, jeweils rund 15%. Und die Deutsche Bank, ja, war eben wohl nicht so betroffen wie Konkurrenten, hieß es. Und jetzt am Nachmittag wurde dann auch noch von der Deutschen Bank bekannt, das Risiko sei reduziert worden und es wird bei der Deutschen Bank nicht mit Verlusten gerechnet, dennoch auch die Aktien der Deutschen Bank weiterhin doch mit einem deutlichen Minus von etwas mehr als 3%.
Bei ihr und auch einer anderen deutschen Bank gibt es außerdem Bewegung beim Spitzenpersonal. Fangen wir mit der Deutschen Bank an, die baut ihren Vorstand um.
Deutsche Bankchef Christian Sewing gibt Macht in Sachen Investmentbanking ab. Für das Investmentbanking und auch das Firmenkundengeschäft wird ab 1. Mai Fabrizio Campelli zuständig sein. Während übrigens Deutsche Bankchef Christian Sewing seinen Vertrag verlängert bekommt, Sewing erhält einen neuen bis April 2026 laufenden Vertrag. Und als zweite Frau rückt Rebecca Short in den Vorstand auf. Sie ist dann auch für die interne sogenannte Bad Bank verantwortlich bei der Deutschen Bank.
Und die Commerzbank hat einen neuen Aufsichtsratschef gefunden. Das ist die zweite Personalnachricht aus dem Bankensektor.
Der bisherige Aufsichtsratschef Hans-Jörg Vetter war ja überraschend krankheitsbedingt zurückgetreten. Jetzt der neue Aufsichtsratschef soll der langjährige Genossenschaftsbanker Helmut Gottschalk werden. Helmut Gottschalk ist 69 Jahre alt und war früher lange Jahre Chefkontrolleur der DZ Bank. Der Blick auf die Aktie der Commerzbank, naja, dennoch heute mit einem Minus von fast 1%.
Die Airbus-Konkurrenz Boeing sichert sich einen Großauftrag für Flugzeuge. Das ist eine Seltenheit in diesen Zeiten.
Und umso erleichterter sind die Anleger, die Aktien von Boeing. Sie können um fast 2% steigen. Da hinkt der europäische Flugzeugbauer Airbus heute etwas hinterher mit einem kleinen Minus von 0,25%. Oder aus dem DAX der Triebwerkhersteller MTU Aero Engines, der notiert mit einem Minus von 0,5%.
Das waren jetzt viele spannende Einzelwerte. Wie ist denn der Wochenauftakt für den deutschen Aktienindex DAX gelaufen?
Es läuft gut, es wird auf die USA mit schnellen Impfungen und die billionenschweren US-Konjunkturpakete geschaut. Der DAX mit einem neuen Rekord hoch bei 14.845 Punkten und jetzt im Moment der DAX mit einem Plus von 0,5% bei 14.826 Punkten. Auch gleich noch der Euro, der bewegt sich bei 1,1777 $. Die deutschen Staatsanleihen waren heute etwas weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei -0,39% und der Goldpreis geht zurück, fällt um gut $20 im Vergleich zu Freitagnachmittag. Der Goldpreis notiert bei rund 1.711 Dollar.
Der Börsenbericht von Jan Plate. Dankeschön. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich im Deutschlandfunk nach den Nachrichten hören Sie Kultur heute. Danke bis hierher fürs Zuhören, sagt Silke Hane. Schönen Abend noch und tschüss.